Liebe Zuschauer, hallo, herzlich willkommen bei Nu Wieso und wir starten heute mit Gott und die Welt, die erste Ausgabe. Und da fragt ihr euch natürlich, hä, wieso das denn? Das gibt's doch schon, wir hatten doch schon ein paar Sendungen gemacht. Ja, aber in einer neuen Besetzung. Wir haben die große Freude, euch ein neues Teammitglied vorzustellen. Und wer das ist, ja, das erfahrt ihr jetzt gleich hier bei der ersten Ausgabe von Gott und die Welt. Dann hallo zusammen und euch beide grüße ich natürlich auch. Zum einen natürlich Frank, dich und hallo Jascha. Jascha, ich grüße dich, herzlich willkommen.
Ja, ich grüße euch. Hallo Frank, hallo Robert.
Ja, von mir auch ein Hallo an euch beide in die Runde, an die Zuschauer. Und ich freue mich auch ganz besonders, Jascha, dich als neues Teammitglied begrüßen zu dürfen und gleich vorweg, dieses Format Gott und die Welt, Robert hat es ja eingangs schon gesagt, kennen die Zuschauer ja schon von Homeoffice. Wir haben uns ab und zu mal eine Corona-Auszeit genommen und haben uns gesagt, komm, lasst uns doch heute mal über alles andere reden in diesem Format Gott und die Welt. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir doch nochmal ein eigenes Format da draus und vor allen Dingen in der Zusammenarbeit mit dir, Jascha, besonders gut geeignet, denn gerade die Themen von Theologie bis Wissenschaft, das sind so die Themen, mit denen du dich so beschäftigst.
Stimmt. Mein Herzensanliegen, ja, genau, das stimmt. Wobei es für mich immer noch jetzt mit euch ein Schock ist, hier zusammen zu sein, irgendwie in dem Format hier jetzt reinschneien zu dürfen oder das eben jetzt auch mit Robert dann zusammen irgendwie weiter fortzuführen. Sehr krass, aber wie du sagst, auf jeden Fall, also was Wissenschaft angeht, ich bin von Herzen Nerd, von Geburt an, ich weiß es nicht, hat auf jeden Fall früh angefangen in der Teenie-Zeit schon mit allen möglichen Sachen, auch was Interesse an Wissenschaft angeht und okay, sehr großes Thema halt bei mir, einfach der ganze religiöse Hintergrund, was da so passiert ist. Ja, also deswegen klar, auch solche Glaubensfragen oder überhaupt spirituelle Themen, da bin ich sehr offen für sehr vieles und hinterfrag halt einfach. Ja, und freue mich, wenn es andere auch machen. Das ist halt so mein Anliegen einfach.
Was wir jetzt ganz am Anfang erstmal klar machen müssen, wieso wir jetzt in dieser Konstellation zusammensitzen. Angefangen hat es damit, dass ich deinen Kanal Faith Science, den stellen wir nachher auch mal kurz vor, schon vor einiger Zeit mal auf dem Schirm hatte. Ich habe dich irgendwie entdeckt. Ich weiß nicht, ob das bewusst eine Suche war oder ob du vorgeschlagen worden bist, weil ich eben auch mit Megalithen irgendwas gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich schon mal auf deinem Kanal hängen geblieben und habe da ein bisschen reingeguckt, dachte mir, kommt cool rüber, gut gemacht, finde ich super. Und dann kam eine Mail von Frank zu mir, der mir deinen Kanal vorgeschlagen hatte, so nach dem Motto, hey, guck doch mal, das wäre doch mal was Interessantes für ein neues Thema und so weiter.
Ja, oder können wir mal als Gast einladen.
Genau. Und dann kam noch ein Impuls von dir, dass du uns eine Mail schickst, einfach mal Feedback, Jungs, hallo, ich gucke euch jetzt schon so lange zu, einfach mal nettes Danke hier so und Community und weiter so, ja. Und das war jetzt also wirklich, wir hatten unterbewusst mehr oder weniger alle schon mal irgendwie miteinander zu tun oder voneinander gehört oder gelesen. Und als wir dann, ja, zum ersten Mal neulich miteinander gesprochen haben, Jascha, da war es eigentlich dann relativ schnell klar, okay, mit dir müssen wir zusammen was machen, weil das deckt sich irgendwie super zusammen und so ist das entstanden eigentlich, ja. Das war ganz easy.
Ist verrückt. Also ich weiß noch, so nur wie so Zuschauer halt, ne, irgendwie lang zurück, sowas wie Epos Dei, ne? Epos Dei, so, ne? Was Produktion vom Frank halt, ne? Oder vorher halt Croppies, die Sachen, die damals so liefen, da habe ich halt wirklich für mich dann schon immer irgendwo damals schon, das ist ja jetzt, wie viele Jahre ist das her, Frank?
Das ist ein Jahrzehnt her, also Epos Dei, krass, das ist 2011, in der Zeit habe ich relativ viele Filme dieser Art gemacht, also
Urwort-Theorie,
Epos Dei, Urwort-Theorie, ja, ein Film über die verborgene Ordnung der Zeit und all das.
Ja. Und da war es ja so, dass ich jetzt, mal angeteasert, können wir gleich vielleicht auch, weiß ich, kann ich was zu sagen, da war ich noch bei den Zeugen Jehovas, aber da fand ich es halt einfach super faszinierend, auch eben aus diesem religiösen Background und diesem Blick auf die Welt, was ist da eigentlich alles Abgefahrenes um uns herum, fand ich es halt damals einfach total faszinierend, auch so den Kanal zu verfolgen und eben auch Interviews, die da waren oder dann eben diese Produktion und auch, ja, von mir aus unter falscher Flagge. Also diese ganzen Sachen, wo halt wirklich mal in die Tiefe gegangen wurde, ne? Und dieses Zulassen von Fragen fand ich immer super faszinierend. Und das gut, ne, über die Jahre einfach begleitet, was alles so passiert ist bei euch. Da war ich treuer Zuschauer auch gewesen. Und was Robert gerade irgendwie mal so eben kurz rausgeschmissen hat, halt, ne, so von wegen, ihr wart in Kontakt, ihr habt irgendwie, warum auch immer, seid ihr auf meinen kleinen Kanal da aufmerksam geworden. Völlig strange aus meiner Sicht. Habe vorhin schon ganz kurz gesagt, so dieses für mich immer so ein Thema auch, Gedanke schafft Realität. Also ich habe mir immer mal gedacht, so beim Zuschauen, so Mensch, wäre cool, mit den Jungs mal in Kontakt zu kommen. Und dann war es ja wirklich so gewesen, also ich hatte echt einfach so aus dem Gefühl, ich bin dankbar für das, was ihr macht, hatte ich irgendeinen Sonntagnacht mir gedacht, so ich schicke mal eine E-Mail, schicke ich an Robert und sage einfach mal danke. So, ne? Weil auch das, was ihr gemacht habt, für mich halt auch mit eine Inspiration war, überhaupt den eigenen Kanal anzufangen. Also das war auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, der da auch für mich wichtig gewesen war. Und ich weiß nicht, wann hast du geantwortet? Am Montag, glaube ich, hast du geantwortet auch. Da war ich schon super baff, dass direkt irgendwie eine Nachricht kam. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und am Dienstag oder so haben wir telefoniert und nach, weiß ich nicht, nach ein paar Minuten, 3, 4, 5 Minuten hast du gesagt, so ja, irgendwie, wir haben auch überlegt, ob ein gemeinsames Format, ob wir da was zusammen machen können und so. Und ich, du hättest mich wahrscheinlich irgendwie so kreidebleich gesehen hier so in dem Moment. Ich habe dir auch gesagt, ey Robert, so HSP, hochsensible Persönlichkeit, müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Ich fühle mich schnell überfordert bei manchen Sachen. Und das war jedenfalls so ein Moment gewesen. Aber super krass, also ich freue mich da total drüber, jetzt in der Runde hier zu sein. Und ja, wie gesagt, einfach auch Fragen zulassen zu dürfen, ne? Da irgendwo in Sachen dann später mal abtauchen zu können, was auch immer so sich daraus ergibt. Ich bin da sehr gespannt. Sehr.
Wir haben ja jetzt schon etliche Stunden miteinander telefoniert und geskypt und haben das auch so ein bisschen durchgesprochen und auch persönlich kennengelernt. Ich muss einfach sagen, ja, wir haben uns da, wir sind sehr wesensgleich. Du hast ein Stichwort angesprochen, HSP. Das werden wir im Detail mal irgendwann mal genau auseinandernehmen, was das heißt. Das ist High Sensitive Person. Das sind diejenigen, die zu schnell frieren, zu schnell heiß, zu laut, zu leise. Das sind diejenigen, die ganz feinen Filter haben im Leben. Vor- und Nachteil, also das müssen wir jetzt nicht im Detail ausgleichen, aber wir haben gemerkt, wir ticken da ähnlich gleich. Wir ticken da wirklich ähnlich und sind in vielen Dingen gleich. Ich möchte jetzt gleich am Anfang auf ein Thema kommen, was du auch gerade angesprochen hast. Du hast einen religiösen Hintergrund und du hast gesagt, Zeugen Jehovas. Da wird bei vielen Leuten erstmal so, hups, was ist das? Was habt ihr jetzt hier? Seid ihr jetzt hier auch schon religiös unterwegs? Kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben von speziell auch diesem Weg oder vielleicht so ein bisschen dich vorstellen, dass unsere Zuschauer mal ein gewisses Gefühl für dich bekommen, nicht nur wegen deinem Kanal, sondern was dich damals in diese Richtung gebracht hat?
Ja, okay, kann ich gerne machen, klar. Um alle schon mal, für alle zu entwarnen, so, ich bin bei Zeugen Jehovas ausgestiegen. So, ne? Also ich habe es hinter mir gelassen. Genau, aufgrund halt von Recherchen und Hinterfragen dieser ganzen dieses Lehrwerks von Zeugen Jehovas. Das war jetzt vor 3 Jahren gewesen. Warum ich überhaupt Zeuge Jehovas war, das ist relativ simpel zu erklären, so wie halt jemand irgendwo katholisch ist, weil er reingeboren wird, so war das bei mir auch. Also meine Eltern sind halt Zeugen Jehovas, die ganze Familie eigentlich, Großeltern, Geschwister, also Schwester und halt, ne, alle möglichen eben Freunde und Bekannten. Das ist bei Zeugen Jehovas immer so eine sehr abgeschlossene Gemeinschaft. Also die haben sehr, sehr wenig Freunde außerhalb, die keine Zeugen Jehovas sind. Also deswegen war der komplette Freundeskreis über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte hinweg eigentlich auch immer nur Zeugen gewesen. Und wie gesagt, reingeboren. Und bei denen ist es halt so, da gibt es nicht die Kindertaufe, sondern irgendwann als Jugendlicher trifft man selbst die Entscheidung, sich taufen zu lassen, wenn man möchte. Habe ich dann eben auch gemacht mit 15, glaube ich. Und dann fing bei mir so ein Weg an mit nach der Ausbildung, dass ich mich da halt auch in der Religionsgemeinschaft da echt krass auch investiert habe. Also da gibt's halt unterschiedliche religiöse Ämter, die man bekleiden kann. Also sowas wie Diakon gibt's halt. Da gibt's Älteste, also sowas wie ein Pfarrer einer Gemeinde, sind da aber Gruppen so gesehen von Personen, die Gemeinde leiten. Und da war ich auf jeden Fall halt dann viele Jahre auch Ältester gewesen, habe seelsorgerische Arbeit in Gemeinden mit übernommen, dieses Missionieren, wofür Zeugen ja nervigerweise dann auch bekannt sind. So samstagmorgens klingelt es an der Tür und man ist irgendwie noch im Frühstücksmodus.
Was hast du gemacht? Hast du auch an Türen geklingelt?
Ja, sehr viel sogar. Da gibt es eine Bezeichnung, die nennt sich Pionier bei Zeugen Jehovas. Das heißt, man stellt sich freiwillig zur Verfügung, dass man 70 Stunden im Monat missionieren geht.
Boah, ist aber viel.
Ja.
Das sind ja fast zwei Arbeitswochen.
Genau. Also das war auch, ich habe eigentlich nach meiner Ausbildung nie wieder voll gearbeitet, volltags. Also die ganzen Jahrzehnte hindurch habe ich immer halbtags gearbeitet. Um dann halt, also das andere war ehrenamtlich so gesehen, diese religiöse Geschichte, da habe ich nichts für bekommen. Ne? Da verdient man jetzt kein Geld. Aber habe es halt bei mir so geregelt, dass ich dann irgendwie relativ runterreduziert einfaches Leben geführt habe und war auch jetzt nicht in einer Beziehung, keine Familie und so. Deswegen brauchte ich auch nicht die Riesenkohle und habe tatsächlich einen Großteil meiner Zeit, also diese 70 Stunden im Monat, dann da eingesetzt so, ne? Für missionieren oder halt auch Schulungen geben, also so Kurse geben, um Leute an diese theologischen Dinge ranzuführen. Das war damals so Herzensanliegen von mir. Ja.
Okay, und dann hast du das viele Jahre lang gemacht und offensichtlich kam irgendwo mal ein Bruch oder nicht Bruch, ich weiß nicht, wie sich das gestaltet hat bei dir. Und über diese Themen haben wir auch noch nicht gesprochen, weil ich das auch wirklich jetzt dafür aufheben wollte, um das kennenzulernen. Was hat dich dazu veranlasst zu sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Weg?
Ja, gute Frage. Also das war, ich würde sagen, da war ein Prozess bei mir im Gange. Also ich sage immer, es waren zwei Sachen. Zum einen war so ein Prozess bei mir im Gange, dass ich über etliche Jahre hinweg, gerade weil ich mir viele Fragen gestellt habe, ne, über, keine Ahnung, jetzt ne, Croppies, Kornkreisphänomene, UFO-Thematik, übersinnliche Sachen, was ist Bewusstsein und so. Ich habe einfach immer ganz viele Fragen gehabt, habe da auch gern zu gelesen und habe immer das Gefühl, also das wuchs jedenfalls in mir das Gefühl, dass das, was bei uns in der Religionsgemeinschaft da gelehrt wurde bei Zeugen Jehovas, dass das halt nicht alles ist, so, ne? Dass das nicht die Welt komplett erklärt. So, Zeugen Jehovas denken, sie reden immer bei sich von der Wahrheit. Ne? Die haben sogar so, die sagen, bist du in der Wahrheit aufgewachsen? Solche Fragen gibt es dann da. Ne? Von wegen, bist du von Geburt an Zeuge Jehovas? Also dieser Begriff Wahrheit, den haben Zeugen Jehovas für sich so ein bisschen reserviert, zu sagen, wir haben die Wahrheit. Und bei mir war halt so das Gefühl, nee, ich habe das Gefühl, wir verstehen da nicht alles. Und habe damals halt auch, mache ich immer noch, also gebetet, ne, wenn jetzt jemand Christ ist oder so oder anders religiös, meditieren, beten. Also ich habe halt gebetet und habe halt ganz oft irgendwie gesagt, Mensch, wenn es da andere Erklärungen gibt, wenn ich irgendwas besser verstehen könnte, würde ich es gern besser verstehen. Ne? Was jetzt vielleicht ich noch nicht raff gerade so an dem, was in der Welt los ist und dem, ob dieser Weg richtig ist zumindest und so. Wobei ich da nicht den Glauben angezweifelt habe zu dem Zeitpunkt. Aber das hat halt in einen Prozess geführt, wo ich irgendwann aufgrund eines Amtes, was ich dann auch in der Gemeinde hatte, war immer Sonntag vormittags im Gottesdienst, wo man die Gemeinde durch so ja, fertig geschriebene Artikel führt mit Fragen und Antworten, wird das dann besprochen sogar mit der Gemeinde, ein bisschen wie Schule. Und da sind mir halt hier und da Fehler aufgefallen, wo ich gedacht habe, so Moment mal, da wird die Bibel aber eigentlich schlecht gedeutet. Also der Zusammenhang hier sagt was anderes und so, als ich es hier gerade sehe. Und da habe ich dann bei mir gedacht, so, ach krass, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich unsere Führung damals irgendwie nicht mehr so akzeptiere oder dass ich so ein bisschen so ein Bruch in meinem Vertrauen einfach da war zu dieser religiösen Führung, zu dem Zeugenpapst, sage ich mal. Das sind 8 Personen. Die haben nicht einen Papst, sondern die haben 8 Personen, die legen dann halt da die Bibel aus für alle Zeugen weltweit. Und da habe ich dann für mich selbst mir einfach meine Fragen mal gesammelt, wo ich gesagt habe, die Frage habe ich zu der Lehre, die Frage habe ich zu der Lehre und habe mir eigentlich vorgenommen, so die Sachen werde ich nochmal komplett durchstudieren anhand der Veröffentlichungen, die wir da so als Zeugen hatten. Und mit der Intention, die Intention war wirklich zu sagen, ich möchte mein Vertrauen in die Religion wieder stärken. Und der Schuss ist halt, das ist völlig nach hinten losgegangen.
zu viele Fragen gestellt.
Tatsächlich, ja. Also das waren, oder sagen wir mal, die richtige, falsche Frage direkt am Anfang so. Also zumindest bin ich direkt am Anfang bei einer Thematik hängen geblieben, sagen wir mal so, Zeugen Jehovas begründen die Existenz ihres Papstes, ihres 8-Personen-Papstes, den sie gerade haben, auf biblischen Prophezeiungen, die man eigentlich so aus ihrer Ansicht heraus berechnen kann, von historischen Ereignissen aus, der Vergangenheit von vor Jesus noch so, ne? Also die haben wirklich Rechnungen, wo sie dann plötzlich 2500 Jahre in die Zukunft rechnen und sagen, so, in diesem Jahr hier ist was passiert, da wurde unsere Führung ernannt. Das ist so das Glaubensgebäude von denen. Und da bin ich halt hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, Moment mal, diese historische Datierung, die sie da nehmen als Startpunkt, die stimmt überhaupt nicht. Da gibt es keinen einzigen Historiker weltweit. Ich habe nur einen gefunden, der war halt selbst Zeuge, der hat es vertreten. Aber alle anderen Historiker hatten halt andere Daten, die sie genutzt haben, ne? Die belegbar waren auch. Und in die Sache habe ich mich dann halt sehr tief reingekniet, also bis dahingehend, dass ich mir eine astronomische Software gekauft habe, um Sternenkonstellationen zur Zeit der Babylonier mir angucken zu können und so, ne? Also wirklich zu sehen, wie war das damals? Wann waren Mondfinsternisse? Wann waren Sonnenfinsternisse, die von den Sumerern aufgezeichnet wurden und so, ne? Also da bin ich wirklich tief abgetaucht und habe mit jedem Punkt dann immer mehr gemerkt, Moment mal, der Ausgangspunkt von dieser geistlichen Führung der Zeugen, von ihrer Existenz als Papst, der ist falsch. Und da war für mich dann klar, Moment mal, wenn die alle Lehren machen, also wenn die mir gesagt haben bisher so, wie ich die Bibel verstehen muss, aber sie selbst sind gar nicht in dieser besonderen Position, das stimmt gar nicht, das ist historisch nicht haltbar, dann muss ich alles hinterfragen, was ich gelernt habe.
Wie war das für dich, als du diese Erkenntnis hattest? Ist da erstmal irgendwie, hat dir das den Boden unter den Füßen weggerissen? Weil wenn du sagst, du bist da reingeboren, du kanntest ja quasi gar nichts außerhalb dieser Bubble, nenne ich es jetzt mal. Und du sagst, du bist jetzt erst vor 3 Jahren da ausgetreten, beziehungsweise die Fragen hast du dir sicherlich schon vorher gestellt. Hat das ja schon einen enormen prägenden Einfluss auf dich gehabt?
Ja, absolut. Also
Also.
das war super heftig, die Zeit. Und ich sag mal, von Fragestellen bis nicht mehr zur Gemeinde hingehen, ne? Also bis meine Ämter da abgeben und nicht mehr hingehen und so, das waren 6 Monate so ungefähr. Also
Oh,
es
das
war
ist
ein
aber
sehr,
relativ kurzer
genau, es ist ein sehr
Zeitraum.
kurzer Zeitraum, ne? Aber in dem Zeitraum war es auch so, dass ich halt meine eigene Selbstständigkeit, ich mache so Webdesign und so, also dass ich da halt ich habe kaum gearbeitet, ich habe halt fast jeden Tag dran gesessen und einfach diese Dinge studiert, so, ne? Also da ging fast meine ganze Zeit so in diese ganze Recherche hinein. Deswegen ging es auch so schnell mit den 6 Monaten. Ich glaube, das ist bei vielen anderen einfach nicht drin, wegen dem Alltag. Und ja, da ging es mir echt richtig dreckig. Also hier Stichwort kognitive Dissonanz. Wenn man merkt, das, was ich plötzlich an Erkenntnis habe, stimmt nicht mit dem zusammen, was mein Weltbild ist. Und ich sage mal da bei einem Zeugen, wie ich gesagt habe, Weltbild ist halt der komplette Alltag, kompletter Freundeskreis, ne, komplette Familie. Also alle Personen, die eigentlich mein soziales Umfeld gebildet haben, das ist dann so, wenn du bei Zeugen Jehovas aussteigst und auch offiziell ausgeschlossen bist, dann ist da sogar Kontaktverbot.
What?
Also du verlierst dein komplettes soziales Umfeld.
Was heißt das dann für deine Familie? Hast du dann mit denen Kontakt oder?
Das heißt, mit meiner Schwester zum Beispiel habe ich jetzt seit 3 Jahren oder so keinen Kontakt mehr.
Wow.
Na, ja. Und zu allen Freunden, also wirklich alle Freunde von damals, ne, haben alle den Kontakt abgebrochen. Und bei Eltern ist es sporadisch so, ne? Aber es war wirklich die Entscheidung zu sagen, okay, möchte ich dem folgen, was ich persönlich, wo ich merke, also mein Antrieb war schon auch ein Verantwortungsgefühl, sage ich jetzt mal, diesem höchsten Bewusstsein gegenüber. Ich sage eben gerne Gott, ne? Wie gesagt, als Christ. Aber mein Verantwortungsgefühl war da halt irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich der Wahrheit verpflichtet. So, ne? Also dem, was ich für wahr halte. Und wenn ich da Fehler sehe, möchte ich trotzdem weiter zu dem stehen können, was ich für wahr halte. So, wo ich gemerkt habe, das ist Wahrheit und das andere passt nicht. Und das war für mich dann, obwohl es, ja, wie gesagt, war super hart. Also da gab es einfach Tage so, da habe ich dann auch einfach komplett im Bett gelegen und halt, also ich bin eigentlich ein super positiver Mensch, aber da war es dann halt schon. Ja, depressiv, ne? Also depressive Verstimmung, abends einschlafen mit Herzrasen und so, weil mich die Dinge beschäftigt haben. Dann habe ich angefangen, so Sachen zu machen wie Wim Hof-Methode, mit kurzen Klamotten, kurze Hose, kurzes T-Shirt und so draußen im Winter, im Schnee bei -10 Grad halt spazieren gehen eine Stunde und so, ne? Atemtrainings, weil ich gemerkt habe, ich brauche wirklich psychologisch. War auch immer ein Hobby von mir, Psychologie. Ich wusste, was das ist, kognitive Dissonanz. Ich wusste, was gerade mit mir los ist. Das war mir alles klar. Und dann war mir halt auch klar, okay, ich brauche irgendwie für mich so einen Fahrplan. Wie gehe ich jetzt damit um? Und da war zum Beispiel Sport oder eben Kältetraining oder mir kleine Aufgaben nehmen halt, ne, so kleine Schritte. Später halt, wie baue ich mir neue soziale Kontakte auf und so. Also es war, zu deiner Frage, es war eine Kackzeit, war super hart. Und trotzdem, jetzt so rückblickend, auch eine super wertvolle Erfahrung. Also das hat
Das
ja wahrscheinlich, gibt's nicht oft so, ne,
wäre
dass
jetzt
jemand
gerade
sein
meine
komplettes
Frage
Umfeld
gewesen,
verliert.
wenn du zurückschaust jetzt auf diesen Zeitraum da vor 3 Jahren, dieses eine halbe Jahr, was hat sich für dich heute dadurch verändert in dem Blick auf diese Gemeinschaft? Ich denke nicht, dass du das als verlorene Zeit siehst, weil du ja damals auch aktiv und dabei warst und das Teil deines Lebens war, aber so als Quintessenz für dich jetzt oder für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, die sich ähnliche Fragen stellen, was kannst du denen mitgeben? Aus deiner Sicht raus jetzt?
Du meinst, die jetzt zum Beispiel in so einer Gruppe wie Zeugen Jehovas sind, speziell, was ich denen mitgeben kann?
Jemand, der erkannt hat, dass er in einer Lüge gelebt hat oder in einer Illusion gefangen war.
Ja. Also ich glaube, das ist super unterschiedlich. Also je nach Person. Ne? Also zum einen, was du sagst, ja, wenn ich es erkannt habe, eigentlich ist immer so der Punkt, den ich jedem auch ans Herz legen würde, ist dann Recherche, studieren, 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 also Fakten nachgehen, ne? Wirklich ganz viel Zeit sich nehmen dafür, halt auch Dinge da hineinzuschauen, ne? Erstmal sich sozusagen sicher zu werden bei Themen, also wirklich herauszufinden, ist es so oder ist es nicht so. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, innerlich da erstmal eine Klarheit zu schaffen, war es eine Lüge oder war es keine Lüge? Ne? Das ist erstmal so ein Punkt. Aber ansonsten halt auch wirklich so, ja, ganz praktische Sachen, wie jetzt bei den meisten, würde ich sagen, oder sehr vielen, das ist eine Traumatisierung, die da bei vielen ausgelöst wird. Ne? Wenn dann eben auch gleichzeitig daran noch das soziale Umfeld hängt und so. Und da würde ich wirklich sagen, dass bei sehr, sehr vielen wahrscheinlich schlau ist, auch sich erstmal psychologische Hilfe zu suchen. Also da, um überhaupt mit jemandem reden zu können. Ne? Bei mir war es ja auch anfangs, ich hatte mir ganz am Anfang, wo die Zweifel anfingen, so, hatte ich mir noch Gesprächspartner aus der Gemeinde gesucht, so drei Älteste, also auch führende Leute so, ne, in den Gemeinden, wo ich mir gedacht habe, ey, mit denen will ich mich zumindest austauschen können darüber und so abgleichen, weil ich gedacht habe, mit mir stimmt was nicht. Aber irgendwann war dann halt so der Punkt da, wo ich gemerkt habe, die haben alle kein offenes Ohr dafür oder haben Gründe, das wegzudiskutieren, ne, weil es auch Angst macht, wenn das eigene Weltbild anfängt zu bröckeln. Und dann war über die Monate hinweg irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss mit jemandem reden, der das erlebt hat. Also der weiß, was gerade in mir vorgeht und so. Und dann hatte ich halt online geguckt, wo gibt's Kontakte von Ex-Zeugen. So, ne? Also, und dann hatte ich eine Familie gefunden, nicht weit weg, so, mit denen konnte ich dann, also zumindest telefoniert haben wir dann hier und da, ne? Und das war erstmal ein super angenehmes Gefühl auch zu finden oder Menschen zu finden, die gesagt haben, du, das, was du da durchmachst, die Fragen und so, die kennen wir alle. Das haben wir auch gehabt, die Gefühle, ne? Wir wissen, wie das ist. Also das ist, glaube ich, auch ungemein wichtig, je nachdem, wo man gerade ist in diesem Standpunkt. Egal, was man hinterfragt, ne? Ob es jetzt Zeugen Jehovas sind oder das große Weltbild, in dem wir gerade so leben, ne? Weil da sehe ich unglaublich viele Parallelen auch immer wieder. Und da ist es ja auch, wenn jemand anfangen sollte, vielleicht Fragen zu stellen, kann das echt beängstigend sein, ne? Und da Menschen um sich haben oder langsam finden, die einen verstehen, das ist echt verdammt wichtig. So.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du diese sehr persönliche Geschichte auch mit uns und der Community teilst. Und genau das macht dich auf jeden Fall auch zu einem sehr interessanten Gesprächspartner für dieses Format Gott und die Welt, weil das sind ja eben genau die Fragen, mit denen wir uns hier auch beschäftigen wollen, mit den theologischen als auch mit den weltlichen materiellen Dingen. Wo sind da eventuell Verbindungen? Die großen Fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält und so weiter, wollen wir in diesem Format diskutieren. Und was wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt haben, ihr beide. Ihr seid sozusagen die Moderatoren dieser Sendung und die, die dann immer unten im Bild kleben, in dem Fall bin ich das jetzt nur, das sind immer eure Gäste. Ja? Ich werde nicht jeder Sendung beiwohnen. Ihr beide sprecht zusammen über Gott und die Welt oder ladet euch ein, zwei, drei Gäste ein. Und das soll das Grundkonzept dieses Formates sein. Und ja, also nochmal vielen, vielen Dank, Jascha, dass du dich da dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ja? Und ich denke, wir werden da auch noch öfter drauf zurückkommen. Gerade dieses Thema bietet ja wahrscheinlich Stoff auch mal für eine ganze Sendung. Heute wollen wir ja erstmal nur das neue Format und dich vorstellen. Und ja.
Ja, ich glaube, das Stichwort kognitive Dissonanz und zu erkennen, dass man in einer Illusion gelebt hat, das wird in naher Zukunft, ich habe so das Gefühl, für viele, viele Menschen plötzlich Realität werden, dass sie das erkennen werden müssen. Also ich prognostiziere das einfach jetzt mal in die Zukunft. Aber das ist jetzt heute uns nicht unser Thema. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir mal kurz auf deine Website schauen. Das würde mich nämlich interessieren, dass du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnimmst, zu deinem Kanal, den ich jetzt hier einblende. Faith and Science oder Faith Science heißt der. Glaube, Wissenschaft und Denkverbote. Wie bist du auf diesen Titel gekommen?
Ja, wie bin ich drauf gekommen? Also mein Ansatz am Anfang überhaupt zu sagen, ich fange irgendwie an, was auf YouTube zu veröffentlichen, war halt noch diese speziell Zeugenthematik, weil ich mir gedacht habe, Moment, die Sachen, die ich recherchiert habe, wo ich dann wirklich da Stunden über Stunden dran gesessen habe, das ist ein Haufen Arbeit, aber ich glaube, das wäre für andere wichtig, diese Informationen zu haben. Das war einfach, also die in der gleichen Situation sind. Das war der eigentliche Aufhänger ursprünglich mal gewesen, wo ich dann dachte halt, okay, ne, bring diese Sachen mal raus. Deswegen sind ja die ersten Videos, die ich rausgebracht habe, ist halt alles ganz speziell theologische Sachen, die Zeugen Jehovas eher betreffen. So, ne? Das war wirklich der Start gewesen. Und was die Thematik Glauben, Wissenschaft und Denkverbote anging, du siehst unten diese orangen Videos, ne? Das sind so die Sachen, die halt dann speziell Zeugenthemen waren mit diesen Datierungsgeschichten und so, 607 und sowas. Intention war so ein bisschen, oder ist es halt, ich sage immer bei jedem Video, wenn ich starte, so, ja, der Kanal soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen. Das im Bereich Glauben, Wissenschaft und Weltanschauung. Also das ist meine Intention. Anfangs halt habe ich immer gedacht, so ja, eigentlich würde ich da eben meinen Mit-Ex-Zeugen oder Mit-Zeugen-Aussteigern oder Zweiflern helfen wollen dadurch. Aber dann kam eigentlich relativ schnell der Gedanke, dass ich gedacht habe, so Moment, ich finde es schade, wenn Leute da zum Beispiel diesen Glauben verlassen haben. Das ist okay, das finde ich jetzt nicht schade, da wegzugehen. Ne? Aber viele sind dann halt komplett so in, ich sag mal, so einen Materialismus, Atheismus reingeballert, wo sie gar nichts mehr Spirituelles, von gar nichts mehr irgendwie was wissen wollten. Ne? Also alles übernatürlich irgendwie zur Seite geschoben haben. Und das fand ich dann immer super schade, dass aus der Enttäuschung heraus Leute plötzlich ablehnen, diesen Gedanken, dass da was Höheres ist. Und ich glaube jedenfalls, dass es aus der Enttäuschung heraus war, nicht aus Fakten. Für mich sprechen die Fakten da eine andere Sprache, auch harte Fakten, also auch einfach Forschung in der Physik und so. Und das war dann halt ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, auch wieder an diejenigen gerichtet, die halt so einen christlichen Background haben. Leute, habt ihr schon mal geguckt, was diese alten heiligen Schriften des Christentums zumindest für abgefahrenes Zeug zu bieten haben? Wie spannend die sein können, wenn man da mal ein bisschen offener drauf schaut auf den Kontext, was da so zu finden ist. Das heißt, ein Großteil von den Sachen sind aktuell eben auch Punkte, theologische Punkte, die einfach mal so dieses Buch der Christen besprechen halt. Ne? Was ist da historisch aus der Bibel abzuleiten? Wo geht das in Grenzbereiche über? Also in übernatürliche Phänomene? Wie wird da eigentlich unsere Welt erklärt? Weil ich immer denke, selbst viele Christen schnallen es gar nicht, was da für ein crazy Stuff zu finden ist halt. Und da wieder für mich angegliedert, sind dann halt solche Themen wie jetzt zum Beispiel die Reihe mit den Pyramiden oder Forschung, ja, antike Hochkultur. Die Bibel spricht ja davon zum Beispiel, dass vor einer Flut, vor so einem Kataklysmus, ja, da gab es eine andere Kultur. Und das findet man in vielen anderen Sachen auch, Gilgamesch-Epos von Babyloniern, anderen Kulturen. Und das sind dann halt diese Videos, wo ich mir denke, so, okay, da ist auch noch Herzensanliegen von mir. Diese breiten Themen reinzunehmen, wie jetzt auch, ne, bei ja, Gott und die Welt, ne? Also die Welt ist aus meiner Sicht viel verrückter und viel interessanter, als man immer so denkt. Und ich meine jetzt nicht Corona und so, sondern ich meine halt diese großen Sachen, die vielleicht unsere Realität ausmachen. Frage auch, was ist Bewusstsein? Was ist der Mensch? Was sind denn wir überhaupt so, ne? Und was wird da geforscht zu? Und das ist halt dieser Mischmasch, wo ich eigentlich gerne diese Sachen verbinden möchte, um ja, selbstbestimmt denken zu lernen, selber auch und vielleicht andere auch damit zu inspirieren.
Und genau aus diesen Gründen, die du gerade erwähnt hast, bist du so ein interessanter Gesprächspartner. Also ich mag dich auch als Typ, das hat halt einfach von Anfang an funktioniert. Deswegen sitzen wir jetzt auch zusammen, das muss ja auch immer passen, die Chemie. Aber ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass du genau die wichtigen Fragen stellst, die ich mir auch als Kind schon immer gestellt habe. Eine unserer nächsten Sendungen wird definitiv sein, die Megalithbauten. Das ist für mich das große, alles bestimmende Thema im Leben, weil für mich nirgendwo so offensichtlich ist, dass es einen Bruch gibt in unserer Geschichte und dem, was man uns erzählt. Also alleine der Tempel von Baalbek, da werden wir uns im Detail damit beschäftigen, aber auch mit anderen Dingen. Das hast du ja auch prominent gefeatured hier bei dem Kanal. Da ist für mich klar, es gibt Aspekte in unserer Vorzeit, da läuft jeder dran vorbei. Du kannst zwar in irgendeinem großen Atlas kannst du was über Baalbek lesen und so weiter, aber dass es so extraordinär ist, extraordinary, das findest du da nirgendwo. Das wird, wie wenn jemand absichtlich einen Bogen drumherum macht, und das hat mich als Kind schon irgendwie so wach geküsst, so nach Motto, hier stimmt irgendetwas nicht. Irgendwas,
wie alt warst du da?
Das war die Serie von Erich von Däniken, die lief in den 70er, Anfang 80er. Ich weiß nicht mehr, ob ich 8 oder 12 war. Das ist in der Wahrnehmung, ist das zu lange her. Ich weiß nur eins, als ich gesehen habe, diese großen Steine, die da verbaut sind, hat mir schon als Kind, ist mir unterbewusst oder ist mir sofort klar geworden, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn wir, ich will es jetzt gar nicht groß aufmachen, irgendwas ist da faul. Das war so das Gefühl als Kind. Und als ich dann zum ersten Mal ein Buch von Däniken in die Hand bekommen habe, war das natürlich wie eine Offenbarung. Also diese Ancient Astronauts Society oder dieses ganze Panspermie-These und so weiter, ja, dass quasi der Sternensamen auf die Welt kam und da dann das Leben gegründet hat und so weiter. Das hat mich von Anfang an fasziniert und ist auch nach wie vor immer noch eins meiner Lieblingsthemen. Wenn es da irgendwas gibt, was gut gemacht ist, dann ziehe ich mir das auf jeden Fall rein. Weil das ist ja letztendlich die Frage, die uns alle umtreibt. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ne? Auf physischer als auch auf metaphysischer Ebene.
Das heißt, bei dir war der Aufhänger schon in der Kindheit gewesen, über dann diese Megalithstrukturen und so weiter da anzufangen.
Ich meine, ich glaube, das war ja Däniken, diese Sendung dann eben. Und Däniken hat dann eben in diesen, damals war das ja noch toll und durfte man das auch sagen. Heute kommt ein Harald Lesch und sagt, das ist alles Mumpitz. Aber er hat halt diese Thesen ausgesprochen, dass es vielleicht in der Vorzeit Völker gab, die von außerhalb kamen und einen gewissen Kulturimpuls gegeben haben, so einen Anstoß gegeben haben, und hat es dann halt belegt mit seinen Forschungen, die er dann doch jetzt mittlerweile seit 60, 70 Jahren macht oder so. Und das war natürlich damals revolutionär, aber für mich war das, ja, irgendwie, wieso nicht? Das ist ja, das klingt auch super, ne? So der fruchtbare Halbmond und was es da alles gab. Und bis heute habe ich keine befriedigenden Antworten gefunden in unserer Populärwissenschaft, in dem, was Settled Science eigentlich bedeutet in unserer Gesellschaft. Und ich merke eben, je tiefer man gräbt in solchen Themengebieten, dass man da immer neue Aspekte aufmachen kann. Und vor allem dann auch für mich die Erkenntnis, dass das, was man uns als die Wahrheit verkündet, so, das ist es, und wir haben diese Erkenntnisse und die Wissenschaft und Science ist settled, ne? So trust the science, und bei Schweden Gretel stand es groß auf dem Segelboot drauf, unite behind the science und so weiter. Dieses Thema haben wir ja jetzt seit 20 Monaten mehr oder weniger allumfassend um uns herum. Es wird ein großer Nimbus erzeugt, etwas, was von oben herab bestimmt wird, und danach hat sich alles zu richten. Es wird nachgerichtet in den Nachrichten und so weiter. Und ich muss gestehen, ich freue mich da riesig, mit dir solche Türen aufzumachen und da dann eben philosophisch, esoterisch, glaubensmäßig diese ganzen Dinge abzuklopfen. Also herzlich willkommen, Jascha. Ich kann es kaum erwarten, dass wir all diese Dinge besprechen hier. Ja,
ja, ich finde es auch super spannend, deswegen kurz reingegrätscht, weil mich würde es auch mal interessieren. Ich gebe jetzt einmal kurz die Frage an Frank. Vielleicht, weil ich finde es super spannend, beim Robert das zu hören, wie es bei dir halt, was so der Startpunkt war, jetzt mit deiner Kindheit, Jugendgeschichte irgendwie. Aber weißt du bei dir noch irgendwie, gab es da einen Startpunkt? Wie bist du an solche Themen rangekommen oder wann haben solche Fragen angefangen? würde mich echt mal interessieren.
Zu den genauen Punkt weiß ich auch nicht. Bei mir war es eher so, das Hinterfragen grundsätzlich, aber dann eher bei ganz rationalen irdischen Themen, wo ich schon immer irgendwie, schon in der Schule, im Geschichtsunterricht oder wo auch immer, immer so eine Trotzfrage hatte irgendwie. Was so diese Themen hier wie bei Gott und die Welt betreffen, sind es, glaube ich, viele Sachen. Ich habe mit 18 mal eine annähernde Nahtoderfahrung gehabt. Das war prägend. Ich hatte dann
Was meinst du mit
später,
annähernd?
naja, ich hatte einen Bootsunfall und bin in 8 Grad kaltem Wasser eine Dreiviertelstunde lang, ja, konnte ich mir Gedanken darüber machen, wie ich jetzt irgendwie da wieder rauskomme. Und irgendwann reifte das zur Gewissheit, da kommst du nicht mehr raus. Und habe dann quasi schon abgeschlossen gehabt. Und die letzten 10 Minuten kann ich mich nur noch ganz vage daran erinnern, weil meine Körpertemperatur auf 34 Grad runtergesunken ist und da bist du normalerweise schon im Delirium. Und irgendwie, ja, hat dann irgendeine höhere Macht doch noch nicht gesagt, nee, du, deine Reise ist noch nicht vorbei, hat die Küstenwache vorbeigeschickt, wo wirklich eine Menge Zufälle und viel Glück in der Summe dann dazu geführt haben, dass ich da wirklich. Also wahrscheinlich, die Ärzte haben gesagt, 5 Minuten später, ich wäre untergegangen und tot gewesen, dann halt doch noch gerettet wurde. Und diese Gedanken, die lassen mich nicht mehr los, weil das ist eine Erfahrung, die du erst machst, wenn du in so einer Situation bist. Das kannst du dir nicht ausdenken, was da in deinem Kopf alles, vor sich geht. Und dann kamen später in WG und Studienzeiten, ich habe nie studiert, aber meine WG-Mitbewohner hatten studiert, wie soll ich es nennen, das ein oder andere Bewusstseinsexperiment, nenne ich es jetzt mal, das hat da mit Sicherheit auch noch ein bisschen reingeführt. Und dann natürlich auch in dieser Zeit des jungen Erwachsenenalters dieses permanente Hinterfragen über Gott und die Welt tatsächlich. Also das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, aber da braucht man natürlich die richtigen Leute, mit denen man das machen kann, ja, mit denen man sozusagen so einen Gedanken-Ping-Pong spielen kann. Und einer meiner ältesten Freunde, den ich schon mit 16 Jahren kennengelernt hatte, ist der Robert Fleischer, der Exopolitik macht. Und mit dem habe ich mir tatsächlich viele, viele Jahre diese Gespräche, hatten wir eben solche Gespräche über Gott und die Welt, sehr tiefgründig über UFOs und über eben solche Bewusstseinszustände, wo man Zugang zu allen möglichen Informationen hat und wie man da hingekommen oder beziehungsweise auch schamanische Rituale studiert und halt alle möglichen, ja, Weltanschauungen mehr oder weniger mal so reingestöbert. Auf der Suche nach der Weltformel. Ja, ich versuche es mir tatsächlich immer alles sehr rational zu erklären. Glauben schön und gut. Wenn man eine geile Theorie, die in sich schlüssig ist, finde ich das auch super als Logiker. Aber ich brauche tatsächlich immer die Fakten irgendwie. Also nur allein der Glaube, nur weil es irgendwie zusammenpasst oder heißt es noch lange nicht, dass ich dem wirklich nachgehe. Und deswegen vielleicht auch so Filme wie Epos Dei oder die Urwurttheorie, weil das zwar auch theoretische Modelle sind, die man aber an greifbaren Fakten zumindest irgendwie noch festmachen kann, obwohl das halt alles dieser grenzwissenschaftliche Bereich ist. Die Wasserklangbilder von Alexander Lauterwasser erklären nicht die Entstehung von Leben, aber sie helfen unglaublich dabei, sich dem zu nähern, wie es gewesen sein könnte, beziehungsweise wie Prozesse eben ablaufen. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch sehr gerne mit Dr. Dominik Görlitz zusammen, der auch immer sagt, Hard Evidence, nur Fakten, ja, und wenn man es nicht probiert, dann die Theorie nützt dir gar nichts, es muss in der Praxis bestehen und so weiter und so fort. Also so ticke ich tatsächlich auch. Aber jetzt, wo der Ursprung genau liegt, ja, ich glaube, ich hatte wirklich das große Glück, eben mit Leuten wie Robert Fleischer oder auch Dominik Görlitz schon in meiner Schulzeit in Kontakt gekommen zu sein und sehr viel Zeit mit denen verbracht zu haben. Und so habe ich diese Fragen, die die halt gestellt haben, für mich auch übernommen. Aber ein konkretes Ereignis, so dass ich jetzt irgendwie ein UFO gesehen hätte oder vom Glauben abgefallen bin, weil mir irgendwas widerfahren ist, Das jetzt eigentlich nicht. Ne? Aber die Fragen waren schon immer da, auch zu
Kanntest du den
Schulzeiten.
Dominik Görlitz schon in der Schulzeit oder hast du den erst später kennengelernt?
Nee, nee, Dominik kenne ich seit über 20 Jahren,
Ach, so lange
seit ich
schon.
16 bin. Ja.
Ah, ich
Ich
verstehe, ich
habe die ersten
verstehe,
Filme von ihm gemacht, da hat er noch seine Dilmun-Boote in der Sporthalle von Basketball-Sporthalle von Chemnitz ausgestellt. Da hat es kaum jemanden interessiert. Das war lange, lange vor seinen Abora-Missionen und so.
Okay,
Ja.
okay.
Er ist ja eigentlich Lehrer, ja, und die ersten Schiffboote hat er mit Schülern zusammengebaut. Und da habe ich halt immer mal die Kamera drauf gehalten.
Ah, okay, jetzt schauen wir mal, was man hier alles erfährt. Sieh mal einer an.
Dann,
Ja, gut, dass du da bist, Sascha. Jascha. Und noch etwas, es kommt mir oft über die Zunge das S, aber du heißt Jascha und nicht Sascha. Und ich möge bitte mea culpa, falls das ein paar Mal passiert. Ich trainiere meinen Zungenmuskel dementsprechend. Jascha. Nee,
ich sage
also.
immer, ich höre auf alles. Ja, ist okay. Aber
Dann.
super spannend, Frank. Also ich finde jetzt auch noch mal gerade mit dem Punkt hier, ne, todesnahes Erlebnis, also auch jetzt, wenn es ohne Licht und solche Sachen, ne? Das jetzt nicht,
An
aber
dem Punkt war
dieses,
ich noch nicht. Ich war kurz vor der Bewusstlosigkeit, aber trotzdem, diese Einsichten, die ich da hatte, weil ich halt wirklich schon abgeschlossen hatte
genau.
und niemals gedacht hätte, was einem da so durch den Kopf geht, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das war's jetzt, du hast jetzt noch ein paar Minuten. Aber dadurch, dass ich halt schon fast im Delirium war, hatte das natürlich auch, ich war nicht mehr bei klarem Verstand. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und genau das war eben das Interessante. Ich war in einer völlig anderen Welt in diesem Moment. 34 Grad Körpertemperatur, da bist du normalerweise schon ohnmächtig. Also selbst das erzeugt schon einen Bewusstseinszustand einer anderen Sphäre und natürlich gekoppelt mit der unumstößlichen Tatsache, das war's jetzt. Ja, also ich hatte wirklich abgeschlossen, weil ich nicht mehr gesehen habe, wie willst du jetzt aus dieser Situation rauskommen? Und dass es dann am Ende halt trotzdem gut ausging, das ist natürlich viel Glück und hat mir im Endeffekt natürlich mich um diese Erfahrung reicher gemacht, ja. Die Erfahrung machen ja viele, nur die meisten haben danach nichts mehr davon.
Hat dieses, wenn ich nochmal eine Frage dazu loswerden kann, finde ich nämlich super interessant gerade. Als du da in dem Wasser warst dann, ne? Und irgendwann der Punkt da war, wo du dir klar warst, so, ich komme hier nicht mehr raus, ich werde jetzt hier sterben. Hat sich da das Gefühl verändert in dem Moment? Weißt du das noch? Also kam dann irgendwie ich ergebe mich dem Schicksal, ich habe einen Frieden jetzt damit schon geschlossen oder weißt du das noch?
Ja, weiß ich noch. Und in der Tat ist es so, ich war mir tatsächlich egal. Ich wollte loslassen, weil es halt auch ein unglaublicher Kampf ab einem gewissen Moment war. Aber mir tat es einfach so unfassbar leid für alle anderen halt, weißt du? Aber wegen mir selber, das war mir in dem Moment, das war mir natürlich nicht egal, aber das war jetzt nicht so wie Todesangst. Also die hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte einfach nur ein unfassbares Bedauern, weil ich dachte, das ist jetzt echt scheiße. Das kannst du eigentlich deinen Leuten nicht antun, ne? Aber es passiert jetzt und that's it. So. Aber ja, natürlich hat sich das Gefühl dahingehend enorm verändert. Aber was ich im Nachhinein erstaunlich tatsächlich fand, dass ich keine Angst hatte, keine Todesangst oder so. Ich wusste, das passiert jetzt und wenn es passiert, ist auch völlig okay, weil du kannst jetzt hier auch nicht mehr lange kämpfen. Das lässt deine Kraft nicht mehr zu, selbst wenn du wolltest. Was mich am Endeffekt noch wirklich bis zum letzten Moment hat kämpfen lassen, ist halt wirklich. Das habe ich nicht für mich gemacht, sondern für die anderen tatsächlich. Weil ich dachte, komm, wenn es noch eine Chance gibt, weil das war das Einzige, womit ich nicht klargekommen bin in dem Moment. Ich bin in dem Moment tatsächlich mit der Tatsache klargekommen, dass es für mich das jetzt war. Aber ich bin nicht damit klargekommen, dass ich damit Trauer auslöse. So. Also damit bin ich gar nicht klargekommen. Das war das, was so enorm weh tat. Aber diesen Schmerz konnte ich in dem Moment auch nicht physisch empfinden. Weil bei 34 Grad, ich weiß noch, als sie mich dann irgendwann ein paar Minuten später, nachdem ich diese Gedanken hatte, dann doch irgendwie gerettet haben. Auf einmal stand ein Boot da und irgendjemand hat mich rausgeholt. Ich habe das gar nicht kommen sehen. Das war urplötzlich da. Und dann lag ich da wie so ein Fisch, der gerade an Bord von einem Boot geworfen wurde. Ja, die haben mich natürlich erstmal komplett nackig gemacht, mich von meinen Klamotten befreit. Und ich habe da wirklich, ich konnte nichts sagen, gar nichts. Ich wollte mich artikulieren irgendwie, weil ich war nicht alleine, es waren noch ein paar andere im Wasser. Die waren zwar viele Meter von mir weit entfernt. Ich wollte die halt darauf aufmerksam machen, dass da noch mehr zu retten sind. Ich konnte es nicht. Die wussten es zum Glück. Ich war einfach nur so ein zitterndes Etwas. Aber ja, also es ist eine Erfahrung, die man nicht machen muss, aber wenn man sie macht, bereichert sie tatsächlich. Weil ab dem Moment ungefähr, bei mir tatsächlich nicht bewusst, aber so in der Retrospektive heißt es so, ich schon denke, ja, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ab dem Moment habe ich tatsächlich anders gedacht. Aber es war sowieso eine Phase in meinem Leben, wo sich gerade viel verändert hat. Schule war vorbei, neues Leben beginnt und so weiter und so fort. Es ist halt alles zusammengekommen. Ich kannte die richtigen Leute. Bei mir war es gutes Timing, auch mit YouTube zum Beispiel. Das ist genau das Tool, was ich genau zu dem Moment gebraucht habe, wo es dann kam, 2006. Also da war es so schon fast wie so ein vorgegebener Weg und ich laufe nur die Station ab, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, kenne ich.
Das ist ein
Also,
interessanter
krass.
Punkt.
Ja. Ja.
Ja.
Robert?
Nein, ich warte gerade, wo es hinführt. Ja, wir haben ja kein Konzept gemacht für heute. Wir wollten
Nee,
eigentlich
nee.
nur einmal dich
Gibt es denn eigentlich
vorstellen.
ein Konzept in Zukunft? Also werden die Sendungen jeweils ein Thema haben, wo man dann aber auch so grob dabei bleibt? Oder wird dann jede Sendung so wie die bisherigen fünf Gott in die Welt-Sendungen? Mal gucken, wo es uns hinführt.
Nee, eigentlich nicht. Wir haben uns schon eine Liste gemacht und wir haben schon sehr viele Themen jetzt vor uns, die wir dann eben abarbeiten wollen oder über, nicht abarbeiten, das klingt so irgendwie so Schema F, sondern über die wir uns unterhalten wollen, die wir ergründen wollen. Das trifft es vielleicht eher. Und aber natürlich sind wir nicht monothematisch auf ein Thema fixiert, wenn wir Gedanken entwickeln, wenn wir plötzlich neue Räume aufmachen mit unseren, wo wir hinkommen, dann gehen wir halt auch dahin. Also das ist jetzt nicht, man darf nur über das und das Thema sprechen und das hängt ja auch immer davon ab, was die Gäste mitbringen. Also Konzept ist eben, dass Jascha und ich immer da sind und der Gast oder die Gäste dann das Thema dann mit uns ergründen. Also wir werden Wissenschaftler einladen, Ärzte einladen, Aktivisten oder Forscher, Reisende, interessante Gesprächspartner und versuchen dann eben ja, Themenpotpourri zusammenzubringen, das mal weggeht von diesem allumfassenden Thema, was wir seit 20 Monaten auf uns drauf haben. So ein bisschen ein Blick in eine andere Richtung wieder. Der Blick für die wesentlichen Aspekte des Lebens, für die ganz großen Fragen auch. Natürlich, wenn wir immer wieder in die Realpolitik zurückkommen, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. So wie es jetzt gerade ausschaut, kann man ja sich dem gar nicht mehr entziehen. Aber wir sind da eigentlich. Wir haben eine Idee, wo es hingeht, und wir sehen ja, was daraus wird. Das
Es
glaube ich
gibt
mal.
immer einen Startpunkt.
Ja,
Ja,
genau.
und
Ja.
dann schauen wir mal, wo das Ziel
Genau.
liegt.
Und der Weg ist das Ziel eigentlich so. Ja. In dieser, ich möchte es auch gar nicht als Arbeit bezeichnen, sondern das ist wirklich, ich bezeichne das als eher als Erfüllung, ja, so dass wir das tun, was wir können. Wir können durch diese Technik, Gott sei Dank, so weit weg voneinander sitzen. Wir sitzen hier hunderte Kilometer auseinander und mittlerweile ist es vollkommen normal, dass man Bildtelefonie hat. Ich bin analog aufgewachsen. Da gab es ein Festnetz und einen Fernsprecher in der Straße. Das war's. Da gab es nicht diese Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wir mal Gäste aus dem Ausland dazu holen, vielleicht von irgendeiner Ausgrabungsstätte oder von irgendeiner Uni oder sonst irgendwas. Da ist ja alles offen. Da können wir natürlich dann, the sky is the limit, sagen wir es mal so. Ich will es jetzt gar nicht zu hoch hängen hier.
Aber doch, also vielleicht da, häng ruhig hoch. Ich frage mich ehrlich gesagt irgendwie, ob das nicht auch das ist, was man manchmal, also was vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit super hilfreich ist, halt mal diese hohe Perspektive einzunehmen auf alles. Weil, also mir schießt immer noch Franks Geschichte jetzt durch den Kopf so. Dieses, ich frage mich halt, wie das ist, ne? Also ich habe nie dem Tod ins Angesicht geguckt. Ich habe nie mit der eigenen Sterblichkeit mich mit in dem Sinn beschäftigen müssen oder so, dass ich halt wusste, ich kann jetzt sterben oder ich sterbe jetzt so. Aber da denke ich einfach, vieles, was ja jetzt aktuell passiert, ist ja Angst. Angst vor Tod im Endeffekt, ne? Die einen haben Angst vor einem Virus zu sterben, die anderen haben Angst vor der Impfung zu sterben und so. Es ist Angst vor Tod und Schaden. Und das heißt, das ist ja ein Thema, womit sich eigentlich jeder beschäftigt in seinem Leben, ob jetzt aktuell oder irgendwann halt. Und da denke ich so, diese ganzen Themen, die ja in diese, ja, die in unserer Listen da so drin sind, vieles hat ja so Schnittmengen damit auch, ne? Also was ist der große Sinn, wenn man diesen Blick der Vogelperspektive mal einnimmt und eben auf runterguckt, so auf das, was ist Menschheit, was ist Mensch? Und da denke ich, also für mich kann ich nur sagen, für mich ist es immer wieder eine Hilfe und super angenehm, über diese Themen zu reden, weil es wirklich so ein bisschen ist, als ob ich auf einen Berg hochgehe und diese anderen Dinge des Alltags mal aus einer anderen Perspektive betrachte. Die kriegen eine andere Dimension dadurch. Das heißt nicht, dass ich an der Spitze bin des Bergs so, ne? Also der ist irgendwo oben in den Wolken, keine Ahnung, da weiß ich nicht, was dahinter ist, so gesehen, was man jetzt wirklich auf diesem Berg der Erkenntnis oder so, was da alles zu finden ist. Aber halt mal ein bisschen höher zu steigen, ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, um ja fürs eigene Wohlbefinden eben da auch mal ja diese spirituellen oder großen Themen einfach mit reinzunehmen, wie auch immer. Also ich musste vorhin noch dran denken, das war für mich übrigens auch eine super prägende Sache noch. In der Zeit fiel mir ein wegen Frank, wenn ich es kurz erzählen darf. Da hatte ich eine YouTuberin verfolgt, Claire Wineland. Die hatte Mukoviszidose von Geburt an. So eine Lungenerkrankung, ne? Wo die Lunge immer wieder verschleimt und die hatte eine Lebenserwartung von 11 Jahren oder so, als sie geboren wurde. Dann wurden die medizinischen Maßnahmen verbessert und so und sie wurde dann halt noch älter. Und hat irgendwann eben angefangen, Vorträge zu halten mit 16 oder so, 14 oder 16. Da hat sie mit ihren Eltern eine Stiftung gegründet für andere Eltern und Kinder, wo die Kinder halt Mukoviszidose haben. Und sie hat mit einer unglaublichen Begeisterung über das Leben gesprochen halt, ne? Wie wertvoll das Leben ist. Das, was Frank sagte, so, dieses, wie wertvoll das eigentlich ist, wenn man damit konfrontiert ist in Bezug auf andere, auf die Familie. Was kann ich anderen auch geben, so, ne? Und das fand ich, da hatte ich ein Video mal von ihr gesehen. Da hat sie halt gesagt, sie hätte sich ihr Leben lang immer darauf vorbereitet zu sterben. Also bei jeder Operation von den 40, 50 Operationen, die sie hatte, hat sie sich immer vorgestellt, so wenn die Ärzte sie betäuben, dass sie halt jetzt stirbt. Und sie meinte, sie, ja, Kinder, ich dachte, sie sind halt ein bisschen verrückt, so waren halt ihre Gedanken einfach. Sie hat halt sozusagen geübt zu sterben. Und sie meinten dann aber, als es wirklich einmal so weit war, dass sie halt an einem Tag mal erstickt ist, also sie hat das eben auch gehabt, ne? Sie ist erstickt so nach und nach, wurde dann nachher ein künstliches Koma gelegt. Sie hat es überlebt, zum Glück den Punkt. Aber sie meinte eben, sie war auch an, wie bei Frank, so an einem Punkt, wo sie eben gemerkt hat, so ich werde jetzt sterben. So, und sie sagte auch, dieses drauf vorbereiten hat nichts gebracht gehabt und so. Aber diese Sachen, die ihr da auch dann durch den Kopf gingen, die sie auch später in Videos hatte, war eben auch dieses Moment mal, was kann ich mit meinem Leben, was hätte ich noch alles machen können? Was könnte ich Wertvolles einbringen ins Leben? Ne? Und das hat sie eigentlich bereut. So, also da war sie traurig drüber, diese verpasste Chance, noch mehr tun zu können für andere. Gar nicht mein Haus, mein Auto, mein Boot und sowas, sondern dieses, was kann ich in die Gesellschaft eintragen? Ne? Und hat dann wirklich, bis sie mit 21 gestorben ist, ganz viel, zumindest ganz viele Menschen erreicht, gerade eben, wo natürlich die Krankheit dann in der Familie irgendwie war, ne? Also super bewegend auch, jemanden mal zuzuhören, der, ja, der einfach auch diese Perspektive hat, ständig dem Tod so ins Angesicht zu gucken, ne? Und deswegen glaube ich, so eine einzelne Situation, wie es jetzt bei dir war, Frank, dass das schon unglaublich prägend sein kann, ne? Also finde ich echt super spannend.
Ja, es war prägend. Es war aber jetzt zum Glück kein langer Prozess. Also
Ja.
diese Gedanken, das waren vielleicht so 10 Minuten oder so, die mir diese Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Und wie gesagt, in einem Zustand, wo ich auch nicht mehr klaren Verstandes war. Ja, also es waren schon, ja, war eine komische Situation. Kann man, glaube ich, auch schwer beschreiben, was das bewusstseinstechnisch dann war. Meine Erinnerungen sind natürlich auch nicht mehr so 100% dran. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, also das weiß ich noch so, was dieses Angstgefühl, was überhaupt nicht da war, eher so ein tiefes, tiefes Bedauern auch so eben, dass man halt vielleicht tatsächlich nicht mehr gemacht hat, ja, dass man jetzt auch die Zeit nicht mehr hat, irgendwie noch all die tollen Dinge zu machen. Vielleicht ist es auch das, was dich dann später, ja, wenn alles gut ausging, dann unterbewusst aber noch verhaftet. Hey, da war doch was. So, ja. Du hattest doch mal diesen einen Gedanken da gehabt. So, ja, vielleicht ist es bei vielen so, dass die erstmal so einen Wachrüttelmoment brauchen, so, dass die überhaupt erstmal merken müssen, dass sie leben, dass sie am Leben sind. Ja. Und am Leben sein heißt ja nicht überleben, sondern leben. Das ist eben der große Unterschied, den wir ja jetzt auch wieder völlig verkennen. Wir machen ja gesellschaftlich genau das Gegenteil. Mit Leben hat das ja nichts zu tun. Es ist ein reines Überleben, ja? Und dafür geißeln wir uns so dermaßen und schaffen das Leben ab, das gesellschaftliche Leben, ja, unser eigenes Wohlempfinden ist alles gecancelt dem Überleben wegen. Ja? Und dabei geht es noch nicht mal. Ja gut, den Plot will ich jetzt gar nicht aufmachen, ja. Aber ja, die Frage nach dem Tod und wie gehen die Menschen oder die verschiedenen Kulturen mit diesem Thema um, wird mit Sicherheit auch eine spannende Frage sein, die hier öfter ja, behandelt werden wird, denke ich mal, weil es ja eben, wie du schon sagtest, eben auch der Motor für so vieles ist. Ja, so die Angst vor dem Tod. Ja, das ist ja Motor von Politik, Gesellschaft. Und vielen, vielen Menschen, denen das ja mit der wichtigste Gedanke zu sein scheint. Und bei bestimmten Menschen kann man das ja auch verstehen, wenn das eben von Anfang an, wie du es ja gerade in dem Fall beschrieben hast, Bestandteil des Lebens ist, dass du permanent mit dem Tod konfrontiert bist, gehst du natürlich auch noch mal anders damit um. Aber die allermeisten Menschen haben diese Konfrontation ja nicht oder zumindest nicht während des Großteils ihres Lebens. Irgendwann kommt jeder an diesen Punkt. Auch klar. Aber ja, das ist spannend, weil ich glaube, genau über diese Frage kann man sich so vielen anderen Themen nähern. Zum Beispiel die Frage nach der Pyramide, weil du vorhin wissen wolltest, was war bei mir der ausschlaggebende Punkt. Habe ich vergessen, jetzt die Pyramide, die Cheops-Pyramide zu erwähnen, die mich schon immer so wahnsinnig fasziniert hat und genau wie bei Robert, bei mir da schon, seit ich das mir das erste Mal angeguckt habe, weiß nicht, wie alt ich da war, aber in mir eben da die Frage war, hä? Wie haben die das gemacht? Und die Frage hat mir bis heute wirklich niemand auch nur ansatzweise beantworten können. Ja, alles, was ich da fast 40 Jahre lang darüber gelesen habe, konnte ich nicht nachvollziehen, bis dann eben mal Dominik Görlitz wenigstens mal in der einen oder anderen Ecke es geschafft hat, die eine oder andere Sache zu erklären. Aber ansonsten ist das nach wie vor für mich das große Rätsel und gar nicht die Frage, wie haben die das gemacht, sondern warum? Was ist das? Was ist der Zweck des Ganzen? Ja. Und ich glaube, auch da kommen wir genau wieder zu dieser Frage nach dem Tod. Was ist Tod? Gibt es eigentlich Reinkarnation und so weiter und so fort? Alles diese großen Fragen, mit denen sich so viele Religionen beschäftigen und auch die Zeugen Jehovas beantworten diese Fragen ja auch auf ihre eigene Weise. Und das ist wahnsinnig spannend, da auch die verschiedenen Glaubenskonzepte da einfach mal. Man muss nicht alles unbedingt bis ins letzte Detail hinterfragen, aber dass man es zumindest erstmal nachvollzieht, warum glaubt er das? Was ist das Glaubenskonzept und so weiter? Weil wir uns damit ja auch einem Punkt nähern, wo man mal endlich wieder aufeinander zugehen kann, anstatt eben so wie Zeuge Jehovas, um Gottes Willen. Ich finde das total spannend, ja. Erklär mir bitte mehr darüber, ja. Muss nicht jetzt sein, wir haben ja in diesem Format mehr als genug Zeit, ja. Aber ich will das wissen, ich will das nachvollziehen können. So, und ich finde auch, dass es zumindest mir gelingt, da relativ wertfrei auch damit umzugehen. Und darum soll es eben auch in diesem Format hier gehen, ja, dass wir wertfrei über verschiedene Glaubenskonzepte auch diskutieren können. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf, ja, und bin da auch sehr gespannt, wen wir hier alles in der Sendung begrüßen oder wen ihr hier alles in der Sendung begrüßen werdet können. Und ja, müssen wir uns eigentlich nur noch überlegen, wie oft die Sendung kommt. Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
Ja, in der Tacheles-freien Woche.
In der Tacheles-freien Woche, also im 14-Tage-Rhythmus freitags sozusagen.
Ja, das war jetzt eigentlich so der
Müsste
Plan. So,
passen.
ja, das
Ja,
müsste passen.
das ist dann steintotal oder so.
Ach.
Bis dann jeden Sonntag, jeden Donnerstag, jeden Freitag auf Sendung.
Da müssen die Leute durch. Ich bin ja auch nur das Portal, durch das diese ganzen Gedanken kommen. Aber ich möchte kurz nochmal diesen einen Gedanken aufgreifen, weil wir gerade über Sinn des Lebens und Reinkarnation gesprochen haben auch. Ich hatte vor kurzem ein Zitat oder einen Ausspruch von Reinhold Messner gehört. Es gibt so eine neue Doku, wo ein nepalesischer Sherpa innerhalb von 6 Monaten ein paar Tage auf alle 14 Achttausender hochgelaufen ist und das gegen jeden Rat der Experten und gegen jede Vernunft, der hat eigentlich etwas gemacht, was vorher noch nie jemand gemacht hat. Reinhold Messner hat damals 16 Jahre gebraucht, um alle 8000er zu besteigen, und der Schnellste, der es geschafft hat, hat 7 Jahre gebraucht. Und der hat es in einer Saison gemacht, in drei Stationen und so weiter und so fort. Reinhold Messner wird in diesem Film prominent gefeatured. Der ist da einer der Talking Heads, einer der Interviewpartner. Und der hat dann diesen einen Gedanken gebracht und hat gesagt, vom Moment der Geburt an laufen wir eigentlich, jeder, unausweichlich auf den Tod hinzu. Und es kommt eigentlich nur darauf an, was du im Leben mit dieser Strecke machst. So kannst sie mit Freude füllen, du kannst sie mit Gram füllen. Und im Endeffekt ist es dann eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die im besten Fall dann einfach positiv sind. Und du kannst dieses Leben so nehmen, so intensiv nehmen, wie es halt nur geht. Und er spricht eben aus der Erfahrung eines Extrembergsteigers, der sich regelmäßig in die Todeszone begibt, 8000 Meter. Da fängt der Körper an, eigentlich permanent zu sterben an. Unser geschätzter Freund und Bergsteiger Martin Sweet hat uns ja von seiner Mount Everest-Expedition erzählt und so weiter. Also warum tun sich Menschen das eigentlich an, dass sie das Geschenk des Lebens nehmen und das dann so aufs Spiel setzen? Und in der Argumentation von diesen Bergsteigern oder eben auch von Messner war es, weil das eben das Leben an sich dann oder du lernst das Leben in dem Moment auf eine ganz intensive Art und Weise kennen. Viele bezahlen das dann eben auch, weil da liegen ja viele oben. Wisst ihr ja, da gibt es diesen Film, Der Friedhof meiner Freunde. Hast nicht du mir das genannt, Jascha?
Ja.
Genau, der Friedhof meiner Freunde, das ist die Geschichte über all die 250 Menschen, die am Mount Everest oben als Friedhof rumliegen. Manche bezahlen das eben im Leben, aber für viele ist diese große Passion Teil dieses Spiels, Teil dieses Lebens, dass sie dadurch eben einen Moment bekommen, der so viel wertvoller ist wie alles andere. Also, und ich muss seitdem immer wieder drüber nachdenken, über diesen einen Satz: Vom Moment der Geburt an laufen wir unausweichlich einfach auf diesen Tag zu. Jeder, unausweichlich, egal wer es ist. Und das ist, manchmal macht mir der Gedanke richtig Angst, wirklich so, dass ich denke, dass ich irgendwann nicht mehr meine Frau sehen kann oder sie mich nicht mehr sehen kann. Das macht mich, manchmal schüttelt mich das regelrecht, so dieser unausweichliche Gedanke. Und dann aber auch gleichzeitig wieder, welches Geschenk das ist. Ja, so dieses Balance-Spiel zwischen diesem Unausweichlichen und gleichzeitig diesem Großartigen, dass ich hier heute schon wieder aufstehen durfte und wieder einen neuen Tag erleben darf, weißt du? Also das ist das große Thema schlechthin. Ich glaube, das wird uns regelmäßig begegnen. Da habe ich schon das Gefühl dafür, ja. Ja, Jascha, so wird's passieren. Ich weiß nicht, wollt ihr noch ein großes Thema für heute aufmachen oder ist das für die Vorstellung erstmal?
Gebt euch für die zweite Sendung auf. Ich glaube, ein großes Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ziel für die Sendung war ja, Jascha vorzustellen, das neue Format vorzustellen. Das ist uns jetzt, glaube ich, gelungen. Aber ich bin denen natürlich nicht abgeneigt, jetzt hier noch stundenlang mit euch zu reden. Ja, sehr gerne, aber
wir haben bald wieder Gelegenheit und vor allem wollen wir eine C-freie Zone machen, so oft wie es geht. Also, dass wir hier den Blick auf das Große, auf das Übersinnliche werfen, auf die zentralen Themen und weniger auf die Realpolitik und die realen Probleme, die wir momentan haben. Es ist so ein bisschen so eine, nicht Wohlfühlzone, aber so ein bisschen vielleicht sorgenfreie Zone, vielleicht in diese Richtung, ja.
Du, ich finde aber auch Wohlfühlzone, ehrlich gesagt, total schön, den Gedanken. Weil ich finde auch zu den großen Themen gehört ja auch sowas, jedenfalls fände ich es total schön, auch so Fragen drin zu haben, so was ist Liebe? Ja? Ist für mich ein unglaubliches Mangelthema. Ich frage mich immer, warum fällt das eigentlich niemandem auf, dass zum Beispiel in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Politik, nie von Liebe gesprochen wird? Mhm. Ne? Also das kommt nie vor. So ein wichtiges Ding, Grundbedürfnis jedes Kindes. Kinder sterben, wenn sie keine Liebe haben. Grundbedürfnis jedes Menschen. Aber es hat in der Gesellschaft, in der wir leben, kommt es gar nicht vor. So, ne? Und was ist da eigentlich los? Wie wichtig ist Liebe so? Also zum Beispiel da wären ja Psychologen, ne, die man interviewen könnte, die da gibt es bestimmt Fachleute, die einfach Wissen ohne Ende haben, die Bedeutung der Liebe, ob sie jetzt eben psychologisch oder spirituell gesehen halt, ne? Aber das ist ja eine Sache, die ist für unseren Alltag so bestimmend. Und deswegen finde ich tatsächlich auch diesen Gedanken, dass es so eine Wohlfühlzone ist, also wo man wirklich auch ja diese tatsächlich positive Gefühle, die auch mit diesen tiefen Fragen verbunden sind. Also für mich gehört es jedenfalls oft zusammen, dass diese Fragen, klar, lassen die manchmal so Lücken offen. Ich vergleiche das oft so mit Elbsandsteingebirge, wer da schon mal war, super schöne Ecke. Und wenn man da irgendwie jetzt oben auf den Schrammsteinen ist oder sowas, da sind halt, geht es super steil runter und dann hat man eben Sicht auf den Wald so. Und mir geht es so, ich bin echt höhenmäßig, so ist das gar nicht meins. Wenn man so nah an den Rand geht und dann geht es da halt irgendwie ein paar hundert Meter steil runter, da habe ich ein unglaublich mulmiges Gefühl im Bauch. Und diese Mischung, also zum einen unglaublich mulmiges Gefühl und zum anderen epische Landschaft vor allem. Also dieser Blick auf die Wälder, die Weite, dieses Faszinierende, was man da sieht. So geht es mir oft bei diesen schrägen Themen. Also wo es wirklich um unsere Existenz auch geht oder eben wirklich so Mysterien der Vergangenheit und so. Das sind Themen, die können vielleicht bei manch einem voll das mulmige Gefühl im Bauch auslösen. Aber gleichzeitig hast du so diese Sicht in die Ferne, in vielleicht Bereiche, die noch im Nebel liegen, so weit hinten und so, die man gar nicht sehen kann, aber die wunderschön sind. Und da denke ich eben, dass diese ganzen Themen, dieser Themenkomplex auch sehr, sehr viel Positives bieten kann. Sehr viel schöne Gefühle, die damit verbunden sind, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Also fände ich schon toll, so Wohlfühlzone gleichzeitig auch, ne? Das so ein bisschen hier mit aufleben zu lassen. Habe übrigens vorhin auch gedacht, vielleicht nur mal ganz kurz reingeschoben, jetzt hier noch als Klammer an die Zuschauer, die hier gerade bei sind, was Frank erzählt hat, so, ne? Von dir jetzt mit der Geschichte halt oder auch Robert, du mit deinem Background. Wer Lust hat, schreibt doch mal in die Kommentare unten drunter, falls es bei euch auch so einen Auslöser gab, vielleicht sich solchen Themen zu widmen. Also fände ich super interessant und bereichernd auch so für die Community mal, wer Lust hat, da was reinzuschreiben. Klammer zu.
Jascha, dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich riesig auf die zukünftigen Sitzungen, die wir hier haben, auf die Möglichkeiten, in diese ganzen Themen abzutauchen. Also, ich danke dir für den Moment, dass du jetzt dabei bist. Bist jetzt offiziell Nuviso-Team, kriegst dann auch bald deinen Avatar. Da wird der Comiczeichner natürlich dann auch jetzt, der Daniel muss dann dich auch noch irgendwie. Da bist ja aber auch eine Type, hast ja auch irgendwie Charaktereigenschaften, die man gut umsetzen kann. Ich glaube, da kommt ein gutes Bild dabei raus. Ja.
Bin gespannt.
Ja, ich auch. Alles klar. Gut, und dann sehen wir uns in dieser Konstellation in 2 Wochen wieder. Frank, vielleicht bist du wieder dabei oder wahrscheinlich nicht. Wir holen uns dann einen kompetenten Experten
Genau, holt euch mal kompetente Expertise.
für ein Thema. Holen wir uns dann einfach einen Experten dazu und dann sage ich danke für die Zeit und liebe Zuschauer, ich sage danke fürs Zuschauen hier beim neuen Format GUDW, Gott und die Welt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, ihr zwei. Servus.
Adios.